Muchel, sag mal, wilde Stories am Wochenende oder beziehungsweise am Freitagmorgen direkt habe ich gesehen bei dir. Du hast ein Video von Victoria Beckham, wie sie wild mit ihrem Sohn tanzt auf der Hochzeit und hast dafür hoffentlich Tickets bekommen. Beziehungsweise hast du Tickets bekommen, weil ich habe gesehen, du warst drin. Du hast nämlich noch einen Mittelfinger Richtung Pauli-Tribüne gezeigt. Woher hast du dieses Video?
Tatsächlich, das ist echt Wahnsinn. Ich bin irgendwie Freitagmorgen damit gestartet, dass ich gedacht habe, okay, ich versuche mal über meine Reichweite nochmal ein Ticket zu bekommen.
Kreativ hast du es versucht, muss ich sagen. Es war sehr unterhaltsam. Ja. Ich habe gelacht.
Ich muss auch sagen, ich dachte so, boah, das ist ihm ganz schön viel wert. So kreativ und so ausführlich meldet er sich über seinen Account selten.
Ja, und vor allem kamen immer mehr Stories und man dachte so, der sitzt da jetzt seit Stunden und zerbricht sich.
Ja, und ich dachte so.
Es hat mir immer mehr Spaß gemacht.
Und ich dachte so, nachdem noch ein Argument kam, dachte ich, jetzt wird einer schauen. Nee, jetzt wird erst recht einer schauen. Oh, ich glaube, er sitzt im Stadion. Er wird im Stadion sitzen.
Also, wenn ich eine Karte hätte, ich würde sie dir geben.
Tatsächlich, auf die Victoria Beckham-Nummer haben dann tatsächlich die Ersten geschrieben, so, wenn ich jetzt ein Ticket hätte, du hättest es verdient und ich würde es dir geben. So, und selbst welche von der großen Boulevardzeitung haben mir geschrieben und so nach dem Motto, so, wenn ich ein Ticket hätte, hättest du und du das Video hättest, dann würde ich da auf jeden Fall, wäre das ein fairer Deal.
Die große Frage ist, hast du das Video? Bist du so eng mit den Beckhams befreundet, so ist das, dass du dann auf der Hochzeit des Sohnes
unter Musikern, ne? Also Victoria und ich, wir sind Bros, ne?
Die Spice Girls ist auch voll dein Ding.
Die Vettel ist mein Bro, wie es beim Derby von den Zecken oder gegen die Zecken ja auch im Gästeblock der im Heimblock der Zecken irgendwie ein großer Banner ausgehöhlt war. Ich habe tatsächlich zwei Tickets bekommen.
Geil.
Ja. Und lustigerweise ein Ticket ziemlich spät, nämlich eine halbe Stunde vor Spielbeginn, schreibt mich noch jemand an und schreibt so, ey, ich habe noch ein Ticket, brauchst du noch eins? Du hast doch gesucht. Und ich so, ich bin schon im Stadion, aber ein Arbeitskollege von mir, also eine halbe Stunde vor Spielbeginn,
wen willst du
da noch mit dem Ticket beglücken? Außer steht jemand vorm Stadion, aber allen Leuten, mit denen ich Kontakt hatte, waren drin. So ein Arbeitskollege von mir, der wohnt direkt gegenüber, ne, vom St. Pauli Stadion.
Üble Ecke hier.
Ja, und er hat gesagt, ey, wenn du ein Ticket bekommst, ich habe sturmfrei, ich brauche nur 2 Minuten, dann bin ich da. Und ich ihm geschrieben, hier habe ich ein Ticket. 5 Minuten später saß er im Stadion und war noch drin. Also das. Ach,
schön.
Und dann krieg ich tatsächlich 10 Minuten später, also 20 Minuten vor Spielbeginn, schrieb mich nochmal jemand an. Ich habe auch noch ein Ticket über. Habe ich gesagt, sorry, da habe ich jetzt keinen Bock mehr, mich drum zu kümmern. Ja. So. Also an alle, die immer Tickets suchen, kurzfristig geht dann doch immer irgendwie
und
noch was.
Und kreative Sprüche solltet ihr auf dem Kasten haben.
Kreativ, ja. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und es haben tatsächlich unheimlich viele geglaubt, dass ich so ein Victoria Beckham, also die konnten es gar nicht glauben. Die haben mir gar nicht eher geglaubt, dass ich dieses Video habe, sondern die haben danach diesen Fake-Nachricht, die ich ja geschrieben habe, dass mir eine Boulevardzeitung mir alles Mögliche angeboten hat, damit sie dieses Video bekommen. Das haben sie geglaubt, dass das tatsächlich eine Boulevardzeitung mir geschrieben hat, war natürlich auch gefaked.
So. Hallo, wir sind von der Zeitung ...
Und ich habe es mit Sam Scoop unterschrieben, also Scoop für wie sagt man, Exklusivnachrichten oder so das englische Wort. Und ein paar sind drüber gestolpert, aber ziemlich viele haben es mir abgenommen. Und
ich fand es sehr witzig und ich hätte dich gerne heute, wenn du dieses Video gehabt hättest, gefragt, wie hat sie denn jetzt getanzt, dass es so einen großen Familienstreit gibt.
Stellt euch vor.
Oh. Entschuldigung. Ich habe gegen den Tisch gestellt.
Ich dachte gerade, was war das? Hat sich jetzt hier, nach der letzten Woche, wo wir diese Probleme mit dieser Speicherkarte, hat sich jetzt hier unser Rack irgendwie aufgehängt und macht jetzt hier Boom.
Ich mache ein bisschen Randale, weil ich am Wochenende nicht im Stadion
war. Ja, klang so ein bisschen wie so ein
Schulgong.
So ein Saunaaufguss hier, diesen Klangschalenaufguss. Weißt du, wo sie immer so.
Ja, dong.
Ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben heute einiges zu verarbeiten. Dann der Freitag war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich würde mal sagen, getrennt in den Farben, vereint in der Langeweile, starten wir mal rein in die Folge.
HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu präsentiert.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Wir sind heute zu dritt, wie ihr es vielleicht schon gehört habt. Pier ist dabei, frisch aus dem Skiurlaub.
Unversehrt.
Unversehrt, alles heil, alles.
Nicht einmal gestürzt, nein, Leute.
Sehr gut.
Wahnsinn. Richtig gut. Und richtig geile Sticker verteilt, ne? An den geilsten Lagen, muss ich sagen. Gefiel mir sehr gut.
Gefiel mir auch gut, aber mit einem Sternchen.
Mit dem Sternchen. Was Verbesserungswünsche ja. immer also
Aufkleber,
willkommen.
Aufkleber müssen schon richtig drauf gemacht werden.
Ja, ja.
Gut, Kai ist auch da und ich Mochel bin auch da und genug mit der Frotzelei hier gegen Pia, dass sie die Aufkleber nicht richtig ranmacht. Sie übt da noch. Es war ihr erster Kleber-Sticker-Auftrag im Ausland. Wo warst du?
In Südtirol war ich, also Italien, quasi HSV europäisch unterwegs, war natürlich gegeben, kein Problem.
Wo hast du das Spiel geschaut?
Im Hotelbett, also die erste Halbzeit noch beim Fünf-Gänge-Menü im Hotel und die zweite Halbzeit dann im Hotelbett.
Ja, läuft. Jetzt wissen wir aber, warum sie so spät kommt, ne? Ja. Zur Podcast-Folge.
Wie bitte? Wer war denn heute Nachmittag?
Ja, das stimmt.
Ja, Kai, wo hast du das Spiel geschaut?
Zu Hause und eine Halbzeit in der Glocke.
In der Glocke,
ja. Also bei mir reichen 30 Sekunden, ich wohne gegenüber von der Glocke, deswegen geht das.
Ah, clever, ist gut. Guter Spot. Ja.
Und du im Stadion?
Ich war im Stadion tatsächlich. Wir hatten es ja eben schon in unserem Intro kurz darüber gesprochen. Ich habe auf jeden Fall ein Ticket bekommen. Ich hatte ja auch schon ein Ticket, muss ich fairerweise dazu sagen. Ich hatte schon vorher ein Ticket. Ich habe natürlich versucht, noch für alle meine Freunde, die Tickets gesucht haben, noch ein weiteres Ticket zu ergattern. Und ja, es hat ja tatsächlich geklappt, wie ich eben schon erzählt habe. Und vielen Dank da erstmal an die Leute, die dann gesagt haben, so, ich bin krank und ich gebe mein Ticket gerne weiter an dich. Gute Besserung an denjenigen, der mir das Ticket gegeben hat. Ja, Derby-Woche, ich fand tatsächlich, war es relativ ruhig so. Es gab schon Derbys, wo man zumindest auf Fanseite und in den Wochen zuvor deutlich mehr Frotzeleien und mehr Leute hatte, die irgendwie gepiesackt haben oder das irgendwie, ne, klar gab es irgendwo Graffitis, die immer wieder gecrossed worden sind oder
Ja, und da haben wir übrigens gerade im Blog so ein kleines, bei mir privat vor der Haustür ein kleines Problem. Die Rabauken, es ist ja die St. Pauli-Fußballschule, ja. Die ist irgendwie ja sehr zentral, logischerweise wegen dem Millerntor-Stadion. Und früher war ja Eppendorf, Roter Baum, Hohe Luft, alles so Hamburger Gebiet, weil der HSV eben früher am Roten Baum-Stadion war. Und jetzt wird das so mehr und mehr, sehe ich immer so, also es war schon echt cool, weil jeder Laternenpfeiler, jeder Stromkasten war halt in den HSV-Farben. Und jetzt sieht man so in den Schulen, dass das irgendwie so Überhand nimmt, dass man so Verhältnisse hat, 50% der Kinder sind tragen Pauli-Trikot, die anderen HSV-Trikots und dementsprechend werden die Stromkästen auch ständig übermalt. Da, wo ich gestern noch HSV gesehen habe, sind dann auf einmal die Pauli-Farben. Ah, das ist neu, das Problem, oder das ist schlechter geworden im letzten Jahr, da müssen wir wieder ein bisschen mehr vor der Haustür Gas geben.
Und eigentlich gibt es da nur ein Mittel, sportlich erfolgreicher sein.
Und die anderen runterschicken. Ne?
Der geilere Verein sind wir so oder so. Ja. Ich meine, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber wenn du jung bist und wir die letzten Jahre in der zweiten Liga gegurkt haben und du das nicht von der Familie irgendwie mitbekommst, ne? So,
das ist manche ja, Kinder rebellieren ja auch und wollen dann erst recht, wenn der Papa großer HSV-Fan ist, denken die sich so, ja, gehe ich halt zu den...
Und man muss ja Zecken. Ehrlicherweise auch sagen, dass viele von den Zecken-Fans sind einfach auch keine Hamburger. So. Ja. Das sind die Zugezogenen aus
den Marketingagenturen.
Genau. So. Und die sich dann in Eppendorf, Winterhude und Hohe Luft irgendwie niedersetzen in ihren schicken Häusern. Und dann ist es natürlich auch schick, lieber zum Erstligaverein zu gehen und dann Pauli dieses, in Winterhude wohnen, aber Understatement, Fußball und dieses...
Ja. Dein Wort in Gottes Ohren. Ich hoffe, dass wir dementsprechend eine Lösung am Ende der Saison haben und St. Pauli in Liga 2 und HSV in Liga 1 spielt, damit im Block wieder Ruhe herrscht.
Ich glaube, eine Lösung finden wir schneller als Ende der Saison. Und zwar, wenn jetzt bis genau in einer Woche, nämlich am 2. Februar, ist ja Transferperiodenschluss, wenn da jetzt nochmal zwei Offensivgötter um die Ecke kommen.
Pia, du gehst gleich schon voll in die ganzen...
Sorry, aber ja, das ist für mich zentrales Thema hier.
Nur weil Gato nicht da ist, heißt das nicht, dass wir hier chronologisch den ganzen, das Ganze abarbeiten wollen. Kommen wir mal also wie ich schon sagte, irgendwie die Woche, ich fand es relativ ruhig. Es gab einen großen Derbymarsch von beiden Seiten. Die Zecken sind aus ihrem Stadtteil, den sie sich da geclaimed haben, losgegangen. Und wir haben uns am Gänsemarkt getroffen.
Respekt bei den Temperaturen. Oh, müssen wir gleich nochmal drauf eingehen.
War so bitterkalt. Ne? Also ich hatte wirklich den Zwiebellook. Ich hatte mich wirklich in so viel Lagen gehüllt. Waren übrigens nicht beim Mobmarsch. Wir haben unseren in Anführungsstrichen eigenen Mobmarsch gemacht haben, mit uns mit ein paar Leuten auch ein bisschen außerhalb getroffen und sind dann zusammen zum Stadion gelaufen. Polizeikonzept an dieser Stelle, also egal, was ihr in der Zeitung gelesen habt, wie toll das aufgegangen ist, ich kann nur sagen, wenn ihr mich fragt, ist das so 0,0 aufgegangen, weil wir sind einfach mit 70 Leuten, sind wir mal ganz entspannt an der Kurve von St. Pauli vorbeigelaufen und ja, große Fragezeichen in den Gesichtern der Polizisten. Aber dazu will ich gar nicht weiter vertiefen. Ja, es war unheimlich kalt. Es waren minus, wir hatten es ja in der letzten Podcast-Folge schon kurz einmal angeteased, minus, weiß nicht, 4-5 Grad. Ja, 4, gefühlt waren es minus 10, minus 12 Grad. Habt ihr die Bilder gesehen mit dem Bier, was gefroren ist, wo schon so eine Eisschicht drauf war?
Ja, das habe ich gesehen. Krank.
Also, ja. Ansonsten, Einlass fand ich war, also dadurch, dass wir relativ spät erst kamen, fand ich war der Einlass relativ entspannt, man konnte einfach reingehen. Es ist immer schön, wenn dann am Gästeblock die Ordner sind, die man auch aus dem HSV-Stadion kennt, so man mit dem grüßlichen, mit dem fröhlichen nur der HSV begrüßt wird, so da fühlt man sich dann erstmal im Gästeblock willkommen, auch wenn es das falsche Stadion ist, aber zumindest sind die Ordner alles blau-weiß-schwarze und das ist dann schon immer ein ganz gutes Gefühl. Und dann in den Block rein, der Block war, draußen waren ein paar Plakate aufgehängt, wie man mit der Choreo umzugehen hat, ne? Also erst die Fahne halten und dann schwenken und dann in den Block rein, der Block war mega voll, also ich weiß nicht, wo die Leute alle herkamen, beziehungsweise woran das lag, dass der Block so voll, ob da welche es geschafft haben, ohne Tickets reinzukommen. Ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall echt extrem voll. So, und dann sind die Mannschaften.
So voll, dass es für kleine Kinder unangenehm gewesen wäre?
Ja, also du kannst dich natürlich oben hinstellen und klar, aber so, du kannst nicht mal eben sagen, ich gehe mit dem Kind irgendwie auf Toilette, weil du kommst die Treppen einfach nicht runter, ja, weil es einfach der Block zu voll ist. So. Da musst du dich schon strategisch so hinstellen, dass du da irgendwie schnell rauskommst. Das geht nicht, weil eine Freundin von mir, da war der Sohn Einlaufkind. Das ist immer so beim Derby, dass da die Kinder für die HSV-Mannschaft, die Einlaufkinder werden vom HSV gestellt, weil die St. Pauli, die Rabauken in dem Fall, wollen halt nicht mit HSV-Spielern an der Hand einlaufen. Genauso wie beim Kids-Club, beim HSV wollen die Kids-Club-Kinder wollen natürlich nicht mit dem St. Pauli-Spieler einlaufen. Und dementsprechend hat man da dieses Commitment, dass jeder bringt seine Einlaufkinder mit. Und da hatte von einer Freundin vom Freund von mir, Schön. Der Sohn, das Glück, mit einlaufen zu dürfen, cool, und war ganz stolz, dass er mit Torona Riga einlaufen durfte und hatte strahlende Augen, als er dann zurück nachher in den Block kam. Und,
dann beim Derby, ist natürlich groß.
Auf jeden Fall, groß. Genau. Ja.
Vorspiel schon größer.
Ich habe mein Kind auch in die Schule wirklich an dem Tag alle HSV-Klamotten angezogen. Mütze, Handschuhe, ja. Trikot, nicht Trikot, ja, unterm Pulli, sondern ja, überm Pulli. Das macht man so.
Habe ich auch, war bei uns auch ganz klar, ganze Familie, Trikottag am Freitag, meine Frau mit Trikot ins Büro, ich mit Trikot im Homeoffice, mein Sohn mit Trikot und meine Tochter auch. Also das war auf jeden Fall gesetzt.
Ist gesetzt, ja.
Der ist safe. Also Flagge zeigen machen wir sowieso. Ich glaube, mein Sohn hat, glaube ich, gar nichts anderes außer Trikots. Wenn ich da mal in den Schrank schaue, wenn ich sage Trikottag, und er guckt mich mit so einem komischen Blick an und sagt so, hey, ich habe immer ein Trikot an. So, und da hat er ja auch nicht Unrecht, so. Und dementsprechend wurde da schon Flagge gezeigt. Also Block war echt voll, Stimmung war schon geil, also das muss ich sagen, Derby-Stimmung, zumindest von uns. Ich muss sagen, so wenn ich jetzt rückblickend auf das Spiel schaue, ich fand, für ein Derby waren die Zecken echt schwach, so vom Support. Ich weiß nicht, wie man es im Fernsehen, ob man es irgendwie mitbekommen hat. Klar sieht man es immer aus der eigenen, wenn du im Gästeblock stehst, hörst du natürlich die eigenen Fans von uns natürlich viel, viel lauter, aber ich fand, ich war schon bei einigen Derbys bei Müller am Tor und da war die Stimmung von denen schon deutlich besser als dieses Mal.
Hat sich gerade angehört, als hättest du Müller am Tor gesagt.
Vielleicht. So, und ja. Dann kommen wir mal zur Aufstellung. Die war nämlich ähnlich, wie wir es vermutet hatten, gar nicht so groß anders wie zu dem Spiel zuvor. Mhm. Die einzige Änderung war Rössing Lelisit für Dompe.
Dompe wieder Achillessehnenprobleme.
Ja.
Ja, und Rössing Lelisit jetzt auch ganz andere Probleme.
Also, das war ja, ich weiß gar nicht, welche Minute war
es. Siebte war das.
Siebte Minute, ja, schon, gab es das Foul gegen Rössing Lelisit und von Zigala?
Adam Zigala.
Und Also ganz ehrlich, im Stadion hat man schon gedacht so, wow, das war aber ein krasses...
Das war übel, ey.
Und dann habe ich die erste Szene zu Hause, habe ich die erste Kameraeinstellung gesehen, habe gedacht so, ja, okay, war gelb. Und dann kommt die zweite Kameraeinstellung, wo du es anders gesehen hast. Ich dachte so, Alter.
Grenzwertig, sehr, sehr wirklich, grenzwertig.
Also an der Mittellinie in der 7. Minute so reinzugehen. Ja, also Rösting Lelicid hat sich danach noch irgendwie so ein paar Minuten, hat er sich noch über den Platz irgendwie versucht zu schleppen, aber es ging einfach nicht mehr. Und ist dann in der, weiß nicht, 15. Minute ungefähr, ist er dann ausgewechselt worden und für ihn kam Fabio Baldé. Aber das war natürlich schon echt so ein Scheißdämpfer direkt zu Beginn. Und damit natürlich schon gleich das erste Problem, was wir bei uns haben, dass nicht nur Dompe überhaupt nicht belastbar ist mit seiner Achillessehne, der sich auch vor dem Block warm gemacht hat, hat er nicht mal Fußballschuhe an, sondern war mit ganz normalen Laufschuhen, hat er sich vor dem Block warm gemacht. Also er ist vor dem Block gelaufen, ne, und hat sich aufgewärmt und hatte nicht mal Fußballschuhe an. So, was für mich darauf hindeutet, dass entweder sind die Schmerzen mit den Schuhen so groß, dass er eher bequemere Schuhe zum Laufen anzieht und wirklich nur, wenn es denn los muss, sich die Schuhe anzieht. Und das war schon, da hast du schon gedacht, so, boah, fuck, ey. Und ja, also Rösting Lelicid auf der Position, dann ein Dompe, der jetzt auch, der mit so einem Problem hat, auf dem man nicht wirklich zählen kann. Also da haben wir wirklich
Königsdörfer, der weiter vorne, den du halt einfach im Moment auch leider nicht gebrauchen kannst, muss man sagen. Ich finde auch nicht, das waren wieder Aktionen da dabei, die haben mir irgendwie gar nicht gefallen. Und ich denke mir so, dann hast du die Chance aufs Tor zu schießen und du schießt immer mitten auf den Torwart, ohne irgendwie Wumms, ohne alles. Das ist, weiß ich nicht.
In welcher Situation haben wir aufs Tor geschossen?
Ja, gute Frage.
Ja, so, also ja, aber ich weiß, was du meinst. Es ist einfach nach vorne hin, es ist unglaublich, was da los ist.
Downs zeigt auch noch nicht seine gewollte Power. Ich würde ihm immer noch ein bisschen sagen, ja, der Junge muss noch ein bisschen ankommen. 2 Wochen gebe ich ihm noch, aber grundsätzlich ist natürlich auch noch nicht das, was man sich von ihm wünscht, irgendwie bislang.
Ich finde, dass Downs, ich weiß ja immer nicht, wie das im Fernsehen so rüberkommt. Ich finde aber schon, dass er so einige Sachen gar nicht so schlecht macht, so im Anlaufen, dass er da schon ein paar Sachen ganz gut sind. Ich glaube einfach, dass Downs für unser System oder für den Spielstil, den wir haben, nicht der richtige ist. So, ich habe das Gefühl, dass er hat seine Stärken woanders und nicht in dem, was wir brauchen.
Ich finde, wenn man dabei ist, dann kann man sagen, dass ja überzeugender war, also dass der Trainerstaff ja wohl das, was Muchel gerade gesagt hat, auch über Robert Glatzel denkt. Also nicht auch, sondern auf jeden Fall über Robert Glatzel im Gegensatz zu Damien Downs, glaube ich. Also ich glaube, den haben sie jetzt nicht geholt. Vielleicht merken sie es jetzt, dass es noch nicht so passt mit dem System, aber sie werden den ja schon geholt haben im Wissen, dass das passen könnte. Aber bei Robert Glatzel, auf den setzt man ja irgendwie bewusst nicht mehr. Viele Fans fordern immer mehr Robert Glatzel.
Naja, so schlechter wird das nicht machen.
Ja.
Genau, das, also sie sagen, der hat es damals nicht schlecht gemacht und wird es jetzt nicht viel schlechter machen, deswegen, aber der scheint ja irgendwie nicht ins System zu passen. Und dann, wenn wir schon in der Offensive sind und die Leute mal so durchgehen, Rayan, Philipp.
Katastrophal.
Und das ist ja krass, der Gap ist ja krass, weil der ja am Anfang der Saison so gut gestartet ist. Ne? Da ist er jetzt irgendwie so von so einem Form hoch in so ein kleines Form tief gekommen. Und dementsprechend werden vielleicht die Leute aus der zweiten Reihe, die mal so einen Torschuss absetzen. Ich finde zum Beispiel so einen Fabio Vieira, der jetzt natürlich sich auch nicht mit Ruhm bekleckert hat, aber oder Lokonga, die dann vielleicht mal dazu kommen, wenn du merkst, ey, die Jungs vorne haben im Moment keine gute Quote, wenn sie auf Tor schießen.
Lokonga ist aber 87. Minute erst reingekommen.
Ja. Genau, nein, ich meine, dass der grundsätzlich jetzt wichtiger wird, wenn die Offensivabteilung nicht funktioniert, weil der ja auch schon eine gewisse Torgefahr ausgestrahlt hat, dass der dann vielleicht rein geht in die Spitze. Ja, und trotzdem war es ja auch krass, auch wenn man die Spieldaten anguckt, so die X-Werte, die waren ja extrem niedrig, so bei beiden Mannschaften. Also das war ja ein 0-0 der ganz krassen Art, weil es keins der besseren 0-0s war, sondern eins der sehr viel schlechteren 0-0s.
Ja, es ist halt nichts passiert. Ne? Es wurde immer so, wie St. Pauli und ich glaube Vieira war es, sich da, zwei St. Pauli-Spieler und Vieira, sich da während der Pyrotechnik nach der ersten Halbzeit die Bälle zugekickt haben. Genauso war ja gefühlt das ganze Spiel. Es wurde einfach nur von links nach rechts und links nach rechts. Es war einfach.
Genau, und ich dachte deswegen vielleicht, dass das Momentum auf unserer Seite ist, weil wir
haben
schon
das Spiel auch nicht schlecht angenommen.
Wir waren eher
erste Halbzeit auf jeden Fall die überlegene Mannschaft.
Genau, und ich dachte, Pauli in dieser Saison, also erstmal hatte ich Schiss und da schon einen Hals. Ich finde, dass Pauli in der Hinrunde bisher oder in der Hinrunde eins der besten Spiele gegen uns gemacht hat. Da hatte ich schon mal einen Hals, ey, wenn die jetzt wieder im Derby dann wieder eine Ausnahmeleistung abrufen, die sie gegen alle anderen nicht abrufen, weil wenn die so schlecht spielen wie bisher, dann ist da heute sehr viel drin für uns. So, und dann dachte ich so, als es so 0-0 war, das Momentum ist auf unserer Seite, wie ich glaube, Pauli hat im Moment so einen scheiß Lauf, da machen wir vielleicht noch einen. Und das war aber nicht der Fall. Und jetzt ist halt die Frage, und das stellen sich, glaube ich, auch die Hörer viele die Frage, ist das jetzt so, überwiegt jetzt diese offensive Harmlosigkeit, auch mal an Zahlen gemessen, wir haben 17 Tore, glaube ich, geschossen, das ist schon, ja,
wenig,
also Abstiegs, ja. Fast ein Abstiegswert, oder der HSV schreibt es heute ganz andersrum auf seiner Seite, defensive Stabilität als Anker, oder sind wir defensiv einfach so stabil und das lässt uns hoffen auf den Ligaverbleib, weil in der Defensive haben wir schon nicht viel zugelassen gegen extrem schwache offensive Paulianer. Du brauchst
aber schon beides, finde ich. Also du musst ja auch irgendwann mal ein Türchen schießen und vorne irgendwas. Also ich finde auch, also Downs stand, glaube ich, zweimal leider im Abseits, aber ein relativ, also finde ich, ein Tor, das er eigentlich machen muss, habe ich auch gesehen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr in welcher Minute, aber da steht er frei vorm Tor. Da denke ich mir, wieso ist der nicht drin? Was macht ihr denn da? Und das habe ich mir mehrmals an diesem Abend gedacht. Und beziehungsweise auch so die Torschüsse, weil nach vorne klappt es dann eigentlich und dann aber der Schuss aufs Tor ist so, wie wenn ich aufs Tor schieße.
Ja, da fehlt dann, glaube ich, nicht das Fortune, sondern eher die Qualität. Ne? Das ist ja immer eine Frage, ja, haben wir jetzt ein bisschen Pech oder so? Nö, es ist ja auch eine Qualitätsfrage, wie du den Ball aufs Tor schießt.
Oder Mut und Wille, was ist, wo fehlt es? So.
Ich denke, an allem ein bisschen so, aber eben nicht nur am Glück. So, das wäre zu einfach. Aber trotzdem,
kann auf jeden Fall nicht sein, dass unser Abwehrspieler mit Luka Vuskovic
die größte Torgefahr ausstrahlt, ne?
Genau.
Ja. Der natürlich Spaß macht, muss man aber sagen. Ne? Ja, also aber der Junge macht Spaß.
Am Ende des Tages macht mir mehr Spaß, 3 Punkte zu haben.
Wollte ich fragen, bei der 3-Punkte-Regel ist dann, und bei der 3-Punkte-Regel plus, und das hat aber Polzin ja mit seinen Einwechslungen unterstrichen, plus Bayern kommt, da musst du dann auch so wechseln, wie Polzin gewechselt hat, oder war dir unzufrieden? Also der hat ja nochmal die volle
Nee, ich dachte, jetzt rappelt's nochmal oder jetzt.
Aber es wurde eher schlechter.
Ja.
Ich finde, nach der Einwechslung von Dompe, Glatzel und Philipp wurde es ja eher schlechter. Ich finde, da war auf einmal so ein bisschen der Drive raus. So, und das hat mich
Weil Pauli dann nochmal vielleicht stärker wurde und da wurde dann nicht mehr richtig gegengehalten.
Sie haben natürlich auch gewechselt mit Sinani und ich glaube hier, wie heißt der mit den Fingernägeln?
Irvine,
genau. Ja. Genau, die beiden kamen rein. Also klar haben sie dann auch gewechselt, aber ich fand, da war auf jeden Fall so ein bisschen der Drive dann raus.
Ja, also belegen wir es nochmal ein bisschen mit Zahlen. Torschüsse auf Tor, 3 bei Pauli, 2 beim HSV. Das ist natürlich extrem wenig für 90 Minuten. Auch da nochmal für die Hörer, weil es ja immer wieder von mir auch erwähnt wird, wir ziehen das wir ziehen das eisern durch die Saison. Laufleistung von uns wieder. Ne? Ist, wie gesagt, nicht immer nur negativ zu sehen, aber auch wieder 113 Kilometer ist extrem viel weniger und auch ein sehr niedriger Wert in der Bundesliga. Pauli mit 119 und trotzdem waren wir spielüberlegen, ne? Also mit 6 bis 7 Kilometer weniger waren wir trotzdem spielüberlegen, aber das Spiel war nichts für die Fans, die den Fußball feiern. Also
es hat irgendwie so die Leidenschaft dann auch, finde ich, dadurch, dass die auf dem Platz so komplett gefehlt hat, also
vielleicht ist es auch die Kälte.
Ihr wart in einer anderen Situation, aber ich lag da in meinem Hotelbett und dachte mir so, boah, ist jetzt auch die Überlegung, ob man einfach die Augen zumacht und ein bisschen.
Ich habe einige wegdöst. Gehört, die eingeschlafen sind. Ja, also das hat das Spiel auf jeden Fall hergegeben, dass man dabei gut einschlafen kann.
Ja, einziger Aufreger, der einen dann wieder so ein bisschen wachgerüttelt hat, muss man ehrlich sagen, waren die Plakate oder beziehungsweise die Banner, die St. Pauli-Fans da beschrieben haben, und zwar vor allem natürlich, um unter die Haut von Luka Vuskovic zu gehen. Das ist also bester Mann bei uns zumindest auf dem Platz, und die sollten richtig ins Mark treffen und haben ihn ja auch ins Mark getroffen, muss man sagen. Ich finde, danach hat er bei Sky nochmal ein Interview gegeben, um das zu kommentieren. Was stand da genau? Irgendwie Mario Vuskovic hätte lieber Handwerk lernen sollen, einer beim HSV lügt immer, irgendwie so sinngemäß in die Richtung. Und dann danach im Interview auf die Frage, ob sein Bruder auch in der Stadt sei, hat Luka Vuskovic, musste sich, glaube ich, schon zusammenreißen, nicht da bisschen auszuticken, ehrlicherweise.
Er stand dann danach im Interview zur Verwunderung vieler sehr, sehr lange. Also die Außenreporter haben sehr gefroren. Man sah es ihn an. Und Luca stand im Interview ohne Decke, ohne Jacke, nur in seinem Trikot.
Hat gebrodelt vor Wut.
Er hat Rede und Antwort gestanden und hat so gebrodelt, dass er da keine Jacke oder keine Decke brauchte. Aber weil das Spiel so langweilig war, hat man dann förmlich ja auch nach solchen Sachen gesucht. War dann froh, wenn die Fans mal ein bisschen Feuerwerk abgefeuert haben. Oder ich zum Beispiel habe mich dann totgelacht. Für mich der Gewinner des Spiels, die Techniker Krankenkasse mit ihrer Bandenwerbung. Infos zum Zeckenschutz gibt es bei Ihnen so. Fand ich geil, dass Sie das so ins Stadion reinbekommen haben auf die Bande und das war dann irgendwie der Fokus vom Spiel.
Aber ist die Techniker Krankenkasse Sponsor bei uns oder bei den Zecken?
Ich glaube, bei den Zecken.
Bei den Zecken, aber ja. Ich habe so interpretiert, dass Sie die Zecken gemobbt haben.
Nee.
Zeckenschutz. Also ich brauche einen Zeckenschutz.
Ja, aber die finden es ja eher noch lustig, also weiß ich nicht.
Ja, dann lachen Sie über sich selber und ich über Sie. Also deswegen, ich finde es gut.
Also ja, zu dem Banner nochmal, ich fand es ist wieder so ein typischer Doppelmoral, ja, St. Pauli.
Wir sind weltoffen.
Ja, kein Mensch ist illegal, ne? So viel dazu. Also es gab danach ja sogar auch noch von der Gruppierung, die diesen Banner hochgehalten hat, noch eine Stellungnahme dazu. Also auch was für ein Geschwurbel. Also wirklich, die haben so einen Flock im Kopf. Wirklich, ich keine Ahnung, was bei denen los ist. Also schade, dass es kein Derby mehr geben wird, weil da würde ich Luka Vucevic und Mario Vucevic dann gerne sehen, wie sie zu zweit
die
Zecken quasi auffressen. Und
tat also, mir auf jeden Fall für ihn persönlich auch einfach leid, weil ich glaube...
Also sie haben genau das geschafft, was sie wollten. Ne?
Ja, also, leider. Aber weil ich glaube, es hat ihn echt mitgenommen. Angeblich, weiß ich nicht, ne, keine sichere Quelle, aber hat er dann da bei denen nochmal schön vor die Kabine gerotzt. Es soll ihm vergönnt sein. Ich hätte es auch getan.
Aber nicht nur das, es gab ja auch noch irgendwie von Sky noch ein Interview im Vorwege, glaube ich, da wurde auch noch ein Blick in die Kabine von den Zecken irgendwie erhascht und da war bei einem Spieler war ein ACAB Aufkleber am Spind und das schlägt gerade auch nochmal hohe Wellen. Im Armblatt, glaube ich, war es vorhin zu lesen, dass da sich die Polizeigewerkschaft auch schon tierisch drüber auflegt, wie es sein kann, dass dort in der Kabine so ein Aufkleber hängt und ja, ich bin mal gespannt, was da auch noch zu dem Thema kommt. Also da wird.
Ja, mach ruhig ein bisschen mehr Unruhe da in den St. Pauli, dann klappt's fußballerisch vielleicht noch weniger.
Während der Sky-Übertragung vor dem Derby fiel aufmerksamen Zuschauern etwas auf, das Stoff für ein Eklat bietet. Neben dem Konterfei von Eric Smith prangt im Hintergrund ein gut erkennbarer gemalter Schriftzug ACAB, der für herabwürgende Polizistenbeleidigung All Cops are Bastards, zu Deutsch alle Polizisten sind Bastarde oder sinngemäß alle Bullen sind Schweine steht. Die GdB von der Polizei Hamburg reagierte empört auf den Schriftzug und da bin ich mal gespannt, ja, was da noch kommt. Dieser gute Verein, sie sind doch einfach, ja. Gut, wir dürfen uns nicht von so Sachen freisprechen, ne? Bei uns auch, ne? Polizeiuniform und. Aber der Verein steht ja immer für alles, dass sie sowas so nicht sind. Und da zeigen sie sich natürlich dann auch immer von der Seite, dass sie sich davon nicht freimachen können. Ja, war ein scheiß Derby, wirklich. Ich muss sagen, es hat mir wirklich auch den Freitag so ein bisschen versaut.
Stecker gezogen.
Und das Schlimme ist, dass man sich aber im Nachhinein gar nicht mehr so. Ja, so ärgert wie, also.
Ja, es ist irgendwie so, wie so verpufft, ne? Man ist so richtig, ich finde, gerade ist man so richtig, man hat so kein Gefühl mehr dafür. Man denkt sich so, 2-0-0s nacheinander. Es ist irgendwie so, so krass zäh.
Man muss ja auch funktionieren jetzt. Ich meine, die Bayern kommen und ist jetzt nicht so, dass man.
Wer kommt nochmal, Morrill?
Die Bayern! Ja. Also insofern, es bleibt nicht viel Zeit jetzt zum Grübeln, sondern die müssen dringend an ihrer Offensive, die Offensive trainieren. Also da musst du eher eine Einheit mehr einschieben, Torschüsse üben, nur Spielform, wo es viel zu Abschlusssituationen kommt, mit den Stürmern nochmal individuell sprechen, Video besprechen. Was du da, also hast du in meinen Augen, wenn du zweimal nur 0 spielst, hast du schon einiges aufzuarbeiten in der Offensive.
Allerdings.
Haken wir das Derby ab mit einem einfachen Scheiß an Pauli. Wir sind sowieso der geilere Verein und die Stadt gehört nach wie vor uns und ihr könnt euch da gerne jetzt ein Ei drauf backen, dass ihr das letzte Derby, der letzte Sieger wart in einem Derby. Drauf geschissen, am Ende des Tages wird dieser Verein absteigen und wir bleiben in der ersten Liga und in Hamburg ist alles wieder zurechtgestellt. Und damit würde ich sagen, schauen wir mal auf das, was kommt und ich spiele dazu einfach mal was ab. Ja, würde ich gern. aber es funktioniert nicht. Da haben wir hier wieder Technik, die begeistert. Ja.
Da warten wir, Muche. Warten wir.
Warten wir.
Sonst gehen wir über zu den Tagesthemen heute vielleicht.
Zu den Tagesthemen?
Ja, können wir nochmal einschieben. Also heute Silvan Hefti verlässt den HSV.
Silvi van der Vaart ist zurück beim HSV.
Verlässt den HSV und wechselt zu Washington. Dann haben wir noch
United.
So, genau, es geht so ein bisschen darum, den Kader so ein bisschen glatt zu ziehen. Ehrlich gesagt, auch bei Ferrei sieht es so aus, als würde er jetzt Richtung Nürnberg wechseln. Und auch bei Sahiti. Genau.
Würde auch gerne gehen, aber hat noch nicht den richtigen Verein gefunden.
Absolut. Also auch neben dem Platz muss da jetzt gerade noch feinjustiert werden. Also die Stürmer, die wir brauchen, oder Offensivkräfte, die dann vielleicht Dompe ersetzen müssen.
Ja. Und ist Ramos, auf jeden Fall, ne?
Ramos wartet immer noch auf die Freigabe. Da
Beijing Guan.
Genau, da geht es wahrscheinlich noch um irgendwelche Ausreisedokumente und Arbeitsbedingungen. Also das ist noch in der Schwebe.
Aber damit spart man sich ja wenigstens ein paar Gehälter, die man dann für neue Offensiv...
Musst du. Aber was gibt der Markt her? Also das ist ja eher die Frage.
Die Fans
Klaus Costa macht hoffentlich Nachtschichten.
Genau, die Fans haben natürlich, also hatten wir ja schon auch, es ist ein reines Gerücht und natürlich nicht wahr, mit Selke fordern viele, das wird einfach leider nicht so. Auch wenn
er hat sich dazu ja zu Wort gemeldet.
Genau, charmant, wie immer.
Er freut sich darüber, dass er bei den HSV-Fans, dass sie in guter Erinnerung geblieben ist und für ihn war es auch sein bestes Fußballerjahr, was er so hatte. Also es war überhaupt nicht irgendwie jetzt so mit Verdruss und irgendwie Ärger oder irgendwie Wut, dass er irgendwie unzufrieden war, wie das alles abgelaufen ist. War er vielleicht, aber zumindest hat er es so nicht wiedergegeben. Und ich glaube trotzdem, dass das Thema nicht... Daran glaube ich auch nicht.
Ja, und dann hat die Bild, das passt ja jetzt rein, wenn wir die Spieler gerade reden, aber auch weit weg von dass es klappen wird. Moukoko heute noch irgendwie erwähnt, dass der im Winter jetzt noch verkauft werden soll. Der kommt da nicht zurecht in Dänemark.
Den Call fand ich grundsätzlich immer schon ganz gut. Ich
stand ja auch oft schon beim HSV, war ja auch schon öfter mal im Gespräch beim HSV.
Ich habe aber munkeln hören mal, dass er nicht so ein großer HSV-Freund und Fan ist.
Ja, kann sein, genau. Aber der, also wie gesagt, alles, was irgendwie Tore schießt, offensiv spielt, ist ja im Moment, wird ja mit uns in Verbindung gebracht. Ich glaube, die Namen, die wir hier genannt haben, werden es nicht.
Vorhin hatte ich noch irgendwas gelesen von Freiburg. Ich weiß gar nicht, wie heißt der? Ehren Dingschi? Offensiver von Freiburg. Er hat aber öffentlich wohl auch betont, dass er lieber zu Werder Bremen möchte.
Ja gut, dann.
da sagt man, Reisen soll man nicht aufhalten.
Wirklich.
Viel
Spaß.
Tja. Einige fordern Kasper Höök von Bodø Glimt. Auch das immer noch ein Wunschspieler von einigen aus dem skandinavischen Bereich. Ich bin gespannt. Die letzten Wintertransfers in der Offensive waren nicht immer die vielversprechendsten. Es ist immer schwierig, da noch jemanden zu kriegen. Ich hoffe nach wie vor, dass es irgendeiner ist, aus dem Regal noch mit zur WM möchte und dementsprechend sich irgendwo nochmal...
Reinhängt, ne?
Ja, wenn man jetzt sieht, irgendwie mit Edin Dzeko bei Schalke, kommt rein, es dauert keine paar Minuten, dann macht er die Bude. Ja. Also
bitte auch einmal.
Ja,
aber oder zweimal.
Auch das, ne, ob so ein Edin Dzeko noch in der ersten Liga funktioniert, ich weiß es nicht.
Das ist halt das Ding, du musst das Passende für den HSV finden, ne? Was natürlich wie Arsch auf einmal passt, ist Vuskovic, und der hat ja jetzt in vielen, vielen Interviews betont, dass er gerne in Hamburg bleiben möchte, und sieht ja jetzt auch ganz danach aus. Also noch ein weiteres Jahr, ne? War, glaube ich, der Tenor.
Ja, also ich glaube, Hanse Rautisch hatte das gepostet in seinem Broadcast-Channel, wurde aber vom Armblatt schon wieder so ein bisschen dementiert. Also ich glaube, wenn es nach Luka Vuskovic geht,
dann bleibt er.
Er möchte die Vereine, Tottenham muss halt mitspielen, ne? So, genau. Das ist halt die Frage. Aber er hat sich cool committed, gibt es ja auch selten, also immer Hausaufgaben dann, der HSV möchte, Luka möchte. Jetzt liegt der Ball bei Tottenham, aber ja.
Ich glaube, Pauli würde er auf jeden Fall jetzt nicht mehr wechseln, das steht
das
fest.
Das würde er auf jeden Fall nicht machen. Und ich glaube, der HSV sollte auch überlegen, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, diesen Spieler zu kaufen am Ende, dann wäre es auf jeden Fall ein Invest in die Zukunft. Und sei es nur, dass man dann, wenn er noch ein Jahr länger bleibt, ihn dann kauft, um ihn dann für, weiß nicht, 20 Millionen mehr an jemand anders zu verkaufen. Also das könnte für uns nicht nur sportlich, sondern auch finanziell ein guter
Call sein.
Definitiv.
Vielleicht kommt er ja zu den Bayern. Bayern!
Die Bayern! Die Bayern! Und damit starten wir mal rein und ich spiele es jetzt einfach so ab.
Spiel in Hamburg, muss ich sagen, dass wir zum ersten Mal in dieser Saison in ein Spiel gehen, wo wir absolute Außenseiter sind. Der HSV ist der große Favorit. Keiner erwartet, dass wir dort gewinnen.
Aha.
Der ja, Uli. So fühlt sich's an, ne?
Der Uli. Ich weiß gar nicht, wann es war. Hier steht kein.
Da war er noch ein bisschen jünger, ne?
Als ich glaube, wir waren Aussage. Da alle noch nicht auf der Welt.
Das kann gut sein. Zumindest da waren die Bayern, da hatten sie Angst vor dem großen HSV und haben gesagt, da ist nichts zu holen. Der zittert er davor, den Volkspark zu fahren.
Bestimmt sieht es auch dieses Wochenende so aus, jetzt nach der Pleite gegen Augsburg. Zittern ihnen bestimmt beim HSV wirklich wahnsinnig die Knie.
Ich habe nur gedacht, ey, dieser Zeitpunkt, dass Augsburg gegen die Bayern gewinnt, das war das Schlimmste,
wirklich, was passieren konnte. Wirklich, es hätte nicht schlechter laufen können, weil jetzt verlieren die natürlich keinen einzigen Punkt mehr.
Und ich hab nur bei Sky Sports hatte ich nur einen Post gesehen und mit einem Zitat von Jonathan Tah: Die Wut, die jetzt in uns steckt, wollen wir im nächsten Spiel auf den Platz bringen und wieder unsere Qualität und Energie zeigen. Ja, das kommt genau richtig gegen uns.
Naja gut, wir müssen so viel sagen. Sie haben jetzt, glaube ich, Mittwoch oder Dienstag, also morgen oder übermorgen, nochmal am Mittwoch gegen PSV Eindhoven müssen Sie nochmal ran in der Champions League. Vielleicht können sie ihre Wut ja da loswerden, sich aber körperlich so überanstrengen, dass wirklich am Wochenende im Volkspark gar nichts mehr zu holen ist. Das wäre ein großer Wunsch an der Stelle.
Ja. Stefan Lengenfeld schreibt uns: Bayern ist schlagbar, Quoten sind sensationell, tippe auf ein Heimsieg. Ja, die Quoten sind mit Sicherheit sensationell. Ja.
Ja, also zu Hause haben wir auf jeden Fall, ich habe mich heute mal beschäftigt so und überlegt, wie schlägt man die Bayern? Also erstmal muss man gegen sie zu Hause spielen, wenn man der HSV ist. Dann, glaube ich, muss man das Spiel lange, diesen Rhythmus rausnehmen, was super schwer ist, weil Bayern ja den Ball rechtzeitig abspielt. Und das habe ich im Hinspiel dann wirklich im Stadion auch gesehen. Du kannst nicht einfach hinrennen und die faulen, aber du musst es irgendwie trotzdem schaffen, das Spiel zu unterbrechen. Also sich nur kompakt hinten reinzustellen, dafür sind sie zu gut. Du musst es irgendwie schaffen, dass die Zeit, die erste Halbzeit, also die Zeit spielt ja für dich, umso länger das Spiel beim 0-0 bleibt, oder du vielleicht mal einen Glückstreffer vorne hast durch einen Standard, durch eine Ecke, durch einen individuellen Fehler von den Bayern oder whatever, umso nervöser oder umso mehr Druck kriegen die Bayern dann, den entscheidenden Pass spielen zu müssen, und dann geht's, glaube ich. Aber wenn du so früh in Rückstand gerätst wie in München, dann kommen die in Run, dann sind die ganz entspannt, dann spielen die das kontrolliert aus und dementsprechend wirklich ein bisschen was auf die Füße geben, vielleicht mit dem Schiri auch mal briefen, dass man nicht ab der ersten Minute gleich drei gelbe Karten hat.
Die Schiri briefen.
Das funktioniert ja in unserem Fall gut. Hat ja bei jetzt im Derby, hatten wir eben gar nicht drüber gesprochen, die gelbe Karte gegen Remberg, die noch auf Rot überprüft worden ist. Also ja, come on, ey, wo kommen wir da hin? Also
wirklich.
Wie willst du denn Schiedsrichter hier heutzutage noch briefen? Also
Also vielleicht sagt man in dem Moment, ja. In letzter Zeit war das alles so ein bisschen unglücklich.
Jetzt kommt ja auch noch hinzu, das habe ich zumindest irgendwie am Rande mitbekommen, dass die Nachspielzeit jetzt auch noch in Köln akkurat zusammengerechnet wird und dann dem Schiedsrichter aus dem Kölner Keller sozusagen zugesteckt wird und auch der selbst seine eigenen Notizen da nicht mehr nachvollziehen muss, sondern dann wird ihm aus dem Kölner Keller empfohlen, es genauso zu machen, wie ihm befohlen ist.
Das in 5 Jahren sitzen wir hier und dann heißt das, wir haben überhaupt keinen Schiedsrichter mehr, sondern es wird alles nur über
Video
den
überprüft.
Videoschiedsrichter, ja. Wird das Spiel geleitet. Also ich weiß nicht, wo wir da hinkommen. Also das Ganze ist einfach fehl.
Ja, also dementsprechend, aber wäre es jetzt gegen Bayern wichtig, dass wir so viele Fouls ziehen können und nicht für jedes Foul eine gelbe Karte oder dann sogar eine gelb-rote kassieren, weil dann wird es ganz bitter. Und ich glaube ansonsten, die Rollenverteilung ist ja klar. Wir werden ja jetzt nicht nach vorne rauspreschen. So. Man kann sogar mal überlegen, wenn man merkt, man kommt gar nicht mehr oder die rotieren zu stark, dass man dann eine Manndeckung, immer mal wieder eine Manndeckung einstreut, wenn man irgendwie merkt, man strauchelt. Aber Polzin wird ja auch da einen Matchplan aufstellen, der irgendwie eine Chance ergibt. Und ehrlich gesagt, ich glaube schon ein bisschen dran. Also erstmal abwarten, ob die nicht einen schlechten Tag haben, dann abwarten, ob wir nicht mal einen Glückstreffer vorne machen, dann abwarten, also da wiederum wäre ich mit 0-0 zufrieden, also das dritte 0-0 in Folge unterschreibe ich diesmal. Fans werden uns unterstützen.
Und ich glaube, was wichtig ist, weil die Bayern jetzt zuletzt immer in der ersten Halbzeit extrem durchhingen, also sie haben dann schon ein Tor geschossen, aber irgendwie auch viel zugelassen auf der anderen Seite für ihre Verhältnisse, ne, dass man direkt irgendwie mit breiter Brust da ins Spiel geht und so ein bisschen Ja, einfach nicht zu schnell was zulässt, so wie du gerade gesagt hast, Kai, ne?
Genau, und ich finde, man müsste jetzt auch mal so umschwenken zu so einer feierlichen Stimmung. Ich finde auch, das Derby war sehr trist, ehrlich gesagt, so, zumindest auf dem Spielfeld. Und jetzt, also sorry, das haben wir uns erarbeitet, das hat ja Paul Zien dann auch in der Doku und persönlich gesagt. Ey, wir spielen jetzt mal wieder gegen die Creme de la Creme im Volkspark zu Hause. Es ist ein Bonbon für die Fans, finde ich. Es ist ein, der FC Bayern kommt, ein internationaler Topverein.
18:30 Flutlicht im eigenen Stadion.
Ja, also das muss irgendwie vom Prinzip her erstmal eine Partystimmung sein. So. Und dann müssen die Spieler mitmachen.
Was glaubt ihr denn von der Ausstellung her? Was also? Rössing Lelisit fällt aus. Dann haben wir vorne, ist ja sowieso, also ich finde, die Defensive, für mich, muss ich sagen, muss ich da keinen Wechsel haben. Auch wenn jetzt Omari wieder fit scheint, glaube ich, ist es nicht der richtige Call, ihn jetzt gegen die Bayern zu beginnen.
Das hat der Polzin aber jetzt auch, finde ich, bislang an der PK eher bedeckt gehalten und war so, ja, er ist wieder fit, aber der hat auch lange nicht gespielt, wir lassen ihn erstmal auf der Bank, so ungefähr. Vielleicht kriegt er dann irgendwie die letzten 10 Minuten nochmal, je nach Spielverlauf, aber ich glaube nicht, dass der da jetzt groß eine Rolle spielen wird.
Ich würde tatsächlich einfach auch aus Anbetracht der, ja, der fehlenden Alternativen, würde ich Königsdörfer mit Jatta tauschen. Ich würde Königsdörfer über außen kommen lassen und würde Vieira nach vorne ziehen, also quasi so ein bisschen den Spielmacher hinter der Spitze sehen, würde dann Lokonga reinbringen.
Lokonga würde ich auch auf jeden Fall reinbringen.
Ich würde Rembert, Lokonga, Muheim, die sind das, also ich würde das Mittelfeld relativ defensiv aufstellen. Und dann, also du würdest Jatta drin lassen, Muche? Ich hätte.
Nee, ich würde.
Gosh.
Ja? Ich würde Königsdörfer über außen bringen. Auch wenn Königsdörfer, ja, wir meckern alle über ihn, aber ich glaube, ja. Ja, ob Goschleischwili oder Königsdörfer, ja, ich weiß
ich nicht. Ich finde Goschleischwili für Jatta ganz gut, weil der auch in meinen Augen giftig zurückarbeitet. Und ja, ich habe fast auch überlegt, aber das wird er nicht machen. Ich glaube, Downs wird weiterhin spielen und Königsdörfer. Aber eigentlich müsstest du fast als falsche Sturmspitze, als 10, du müsstest eigentlich Fabio Vieira, wenn du nicht genug Defensivarbeit in ihm siehst, fast rausnehmen. Aber den würde ich fast als falsche 10 nach vorne stellen.
Okay, pass falsche auf, 9. Vielleicht nochmal ein anderer Call. Vielleicht Jatta, Königsdörfer, Rössing, Lelisit, alle 3 raus. So, dafür Downs über außen kommen lassen, Glatzel vorne in die Mitte, Vieira nach vorne ziehen, Lokonga dafür rein und dann haben wir noch Goschleischwili oder Baldé über die Außen. So.
Und wenn Dompe fit ist, haben wir ja auch noch Dompe.
Ich glaube, Dompe werden wir die Saison nicht ganz mehr. Selten nur noch von Beginn an sehen.
Scheiße.
Ist einfach nur ein Gefühl. Ja. Ich glaube einfach, dass Baldé oder dass Dompe sich jetzt über Spiel zu Spiel einfach fit spritzen lässt und einfach nur noch so diese nochmal 20 Minuten reinkommt und dass es für mehr nicht reichen wird. Ich glaube, dafür sind die Probleme mit der Achillessehne zu stark. Also ganz ehrlich, als ich ihn da gesehen habe in den normalen Laufschuhen beim Warmmachen, habe ich nur gedacht, so fuck, das ist
ernst.
Das ist ernst, ja. So, also deswegen könnte das vielleicht ein Call sein, dass man Downs vielleicht über außen bringt, dass er so ein bisschen die Flügelrolle übernimmt, dass man vielleicht auch mal umstellen kann, auch mal auf eine Doppelspitze mit Glatzel und ihm zusammen. Also vielleicht rotiert man da mal so ein bisschen, auch während des Spiels, weil die Möglichkeiten hast du dann. Das würde ich schon so sehen.
Ich würde mich freuen, Glatzel mal wieder von Anfang an zu sehen, ehrlicherweise.
Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ich weiß nicht, warum er... Also bringt er die Leistung nicht im Training oder ist man wirklich so überhaupt nicht überzeugt von ihm? Was ist da vorgefallen, dass er
diese... Naja, jetzt hieß es ja wieder, man muss ihn schon, er hat ewig nicht gespielt.
Ja.
Aber als er zuletzt auf dem Platz stand und unverletzt war, hat er gerade ein Tor geschossen, so, ne? Und ich finde schon, dass der eine faire Chance verdient hat, aber ich weiß auch nicht, was da das Problem
ist. Also heute fehlte er schon wieder krank im Training und Downs und Baldé fehlten heute auch beim Training, also boah. Aber naja, also ja. Zumindest schreibt man das einen Ausfall bei dem, also von
aber oder die saßen drin halt irgendwie und sind da geradelt oder so, ne?
Ja.
Das kann man. Die Presse ja nicht unbedingt sehen. Ja. Auf jeden Fall hatten die Bayern zuletzt auch ein bisschen mit Viruskranken zu kämpfen. Zum Beispiel Serge Gnabry ist aktuell krank und Upamecano. Die sollen aber, also zumindest Upamecano soll jetzt eventuell am Mittwoch sogar schon wieder fit sein. Also da hatten sie viele, viele Kranke zu verzeichnen. Die sind aber leider jetzt zum Wochenende wahrscheinlich alle wieder am Start.
Durch den Sieg von Augsburg gegen die Bayern sind die natürlich wieder jetzt in der Tabelle an uns vorbeigezogen. Ansonsten ist es da unten relativ
eng
geblieben. Und ja, wenn man jetzt das Derby und das Spiel gegen Gladbach mal sieht, ja, schon irgendwie vier Punkte, die uns fehlen, die wir verschenkt haben. Also das wären vier Punkte mehr gewesen.
Wichtige
vier Punkte. Da wäre man jetzt auf Platz 10. Das wäre schon, also es wären für mich so, weiß nicht, 30% des Klassenerhalts gewesen, wenn man diese beiden Spiele jetzt gewonnen hätte.
Ja, und Mainz macht es mittlerweile besser, ne? Urs Fischer scheint da richtig zu greifen. Das heißt, es ist auch, ja, ich weiß nicht. Also gegen, es ist wieder so ein bisschen so wie in der Hinrunde, gegen die Bayern ist jetzt so eine Wundertüte, naja, entweder es wird ganz scheiße oder nur ein bisschen scheiße. Und gegen Heidenheim ist dann wieder muss gewinnen.
Und wenn wir gegen die Bayern verlieren sollten, dann bitte von den Toren so, dass es nicht so ausschlaggebend dann auch für unser Torverhältnis ist. Weil das kann am Ende des Tages auch nochmal wirklich relevant werden. Gerade wenn es da unten so von den Punkten so eng ist, dass man da eben auch aufs Torverhältnis schauen muss.
Ja.
Was tippt ihr?
Das ist sehr schwer. Ja. Also ich will irgendwie an Unentschieden glauben, tue ich aber nicht.
Ich tippe 1-1. Soll ich mal sagen, vorlegen? Ich tippe 1-1.
Mutig.
Ich glaube, wir machen einen und Bayern nicht in Topform und die Mannschaft verdient den Applaus noch im Spiel.
Ich tippe 0-3.
Ich tippe 1-0.
Hä? Bayern mit 0 Toren.
Klar.
Na gut,
Leute.
Spannender Call, oder?
Ich
kann nicht anders.
Ich war noch nie die Negativste in dieser Runde.
Nee.
Wo ist Gato, wenn man ihn braucht?
Wo ist Gato eigentlich?
Wo ist eigentlich Gato?
Ich glaube, die Family ist krank, oder?
Ja, na gut.
Gute Besserung
von dieser Seite, von dieser Stelle, ja. Was gibt es sonst noch beim HSV zu berichten? Der Aufsichtsrat hat sich heute zu Wort gemeldet. Die Corsa Kunz kommt nicht zur Ruhe, beziehungsweise nichts Neues. Man hat dort nochmal eine Stellungnahme abgegeben, zu dem, dass, ich glaube, Stefan Kunz hatte sich jetzt auch nochmal irgendwo geäußert dazu, hatte nochmal wieder.
Echt? Was ich dachte, er ist verstummt.
Nee, er hatte, ich glaube, irgendwo in, war das in der SAZ? SZ, Süddeutsche Zeitung.
Süddeutsche Zeitung, SZ.
Ja, irgendwo gab es nochmal was von ihm zu hören, aber ich habe mich mit dem Thema gar nicht weiter beschäftigt gerade, deswegen.
Ich glaube auch, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, es flacht ab. Es wird jetzt dann doch versickern. Also, es wird, glaube ich, die nächsten Wochen uns nicht so krass mehr begleiten. Vielleicht nochmal irgendwann, wenn dann ein Urteil da ist oder irgendwie da vor Gericht sich irgendwie geeinigt oder entschieden wird. Aber ich glaube, dass jetzt so Bayern dann doch die Überhand hat in Bezug auf das Thema. Aber, das möchte ich auch nochmal erwähnen, ich finde, wir haben hier im Podcast ja früh auch irgendwie sind wir ein gewisses Risiko gegangen, haben ja dann noch vor der Bild-Zeitung, ehrlich gesagt, damals berichtet, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich finde, da haben wir recht behalten. Da haben ja auch dann zu Recht dann viele geschrieben, ey, wenn das nicht stimmt, ist das echt scheiße. Aber im Nachhinein auch wieder welche zurückgerudert. Da waren wir, finde ich, schon, muss man ja auch mal sagen, wir kriegen ja auch immer viel Kritik, wenn wir was falsch machen und so, aber da waren wir dann vor und da war dann die Kritik nicht berechtigt, weil sich da im Nachhinein doch einiges als wahr herausgestellt hat. Ich habe auch nochmal übrigens zufällig jetzt am Isomarkt nochmal eine ehemalige Mitarbeiterin getroffen, die hat das auch nochmal bestätigt, dass da von Anfang an die Chemie mit Stefan Kunz auch abseits dieser Fehlentgleisung nicht stimmte. Das war auf jeden Fall, glaube ich, früh und korrekt von uns berichtet.
Wie du gerade sagst, ich hoffe, das Thema flacht ab. Stellungnahme vom Aufsichtsrat jetzt wieder klar und deutlich. Und ich hoffe, damit ist alles gesagt und man wartet jetzt dort die Verhandlungen ab, beziehungsweise wie sich da die Gerichte oder wie das geäußert wird und in diesem Sinne.
Nur der HSV.
Nur der HSV.